Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Streit um den Nachtragshaushalt der Bundesregierung, das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und der Milliardengewinn der Deutschen Bank. Das sind drei der Themen, die uns hier gleich in den nächsten 25 Minuten beschäftigen werden. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. 60 Milliarden Euro aus Krediten, die im vergangenen Jahr nicht genutzt worden sind, sollen umgeschichtet werden und sie sollen fließen unter anderem in den Klimaschutz und die digitale Transformation der Wirtschaft. Das ist der Kern des Nachtragshaushalts, über den heute Nachmittag abgestimmt wurde. Die Umschichtung ist schwer umstritten und sie könnte auch noch ein juristisches Nachspiel haben. Jörg Münchenberg berichtet.
Schon vor der entscheidenden Debatte über den Nachtragshaushalt 2021 hatte die Union Fakten geschaffen. Mit der demonstrativen Unterschrift von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unter eine Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht. CDU und CSU werden also Klage einreichen gegen die Verschiebung von 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen, die im letzten Jahr nicht benötigt worden waren, die aber jetzt von der Ampel in einen Klima- und Transformationsfonds verschoben werden. Dieses Manöver, so der haushaltspolitische Sprecher der Union Matthias Mittelberg später dann im Parlament, sei schlicht nicht verfassungskonform, denn Schulden aus der Vergangenheit würden einfach in die Zukunft übertragen.
Das ist wirklich ein Taschenspielertrick. Durch die Veränderung der Anrechnungsbestimmungen sorgen Sie dafür, dass Schulden, die zum Beispiel 2025 tatsächlich gemacht werden, auf die Schuldenbremse des Nachtrags 2021 gerechnet werden. Das macht Ihr Verhalten so verdächtig. Und das wird jedem deutlich machen, dass Sie die Schuldenbremse wirklich durch dieses Manöver umgehen wollen.
Die Redner der Ampel sahen das natürlich ganz anders, wobei Finanzminister Christian Lindner den Nachtragshaushalt nicht persönlich verteidigte, sondern dem haushaltspolitischen Sprecher der Liberalen Christoph Meyer den Vortritt ließ. Der warf der Union Scheinheiligkeit vor, habe sie doch vor 2 Jahren damals noch in der Regierungsverantwortung letztlich das gleiche Verfahren angewendet.
Wenn Sie auf der einen Seite 2020 genau dieses Verfahren tragen und es jetzt kritisieren, und wenn Sie auf der anderen Seite heute noch Investitionen in Gebäudeenergieeffizienz einfordern in Milliardenhöhe, auf der anderen Seite aber das Vehikel, womit dies perspektivisch möglich ist, diesen Nachtragshaushalt 2021 bekämpfen.
Der SPD-Haushälter Dennis Rohde wiederum betonte, von einer Umetikettierung der Mittel könne keine Rede sein. Denn die Ampel werde mit dem Nachtragshaushalt weiter die Folgen der Corona-Pandemie bekämpfen, nur mit einer anderen Zielrichtung.
Wir wollen diese Pandemie nachhaltig verlassen. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze, die wir gerade retten, auch in der Zukunft erhalten bleiben, dass sie zukunftsfähig sind. Wir wollen, um es deutlich zu machen, ein Long-Covid für die deutsche Wirtschaft verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die AfD wiederum verwies auf den Bundesrechnungshof und seine Kritik, der Klimawandel sei keine akute Krise, sondern eine dauerhafte Herausforderung, die dann mit normalen Haushaltsmitteln bewältigt werden müsse. Janine Wiesler von der Linkspartei forderte wiederum eine Aussetzung der Schuldenbremse.
Notwendig wäre die Abkehr von der Schuldenbremse, die eine Bremse für Investitionen ist. Ja, was soll denn daran generationengerecht sein, wenn wir unseren Kindern eine marode Infrastruktur, bröckelnde Brücken, kaputte Schulen und die Folgen des Klimawandels vererben? Das ist doch nicht generationengerecht und das ist doch nicht nachhaltig.
Doch das letzte Wort wird am Ende Karlsruhe haben, ob dieser Nachtragshaushalt den Vorgaben der Verfassung entspricht oder nicht.
Jörg Münchenberg war das über den Streit um den Nachtragshaushalt der Bundesregierung. Ob die Gaspipeline Nord Stream 2 jemals in Betrieb gehen wird und wenn ja, wie lange, das ist noch lange nicht sicher. Gerade erst haben die US-Regierung und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gewarnt, dass ein russischer Einmarsch in der Ukraine wohl zum Aus der Pipeline führen würden. Unterdessen hat die Betreibergesellschaft jetzt allerdings den nächsten Schritt hin zu einer möglichen Inbetriebnahme gemacht und eine offizielle deutsche Tochtergesellschaft in Schwerin gegründet. Silke Hasselmann mit den Hintergründen.
1230 Kilometer ist die Erdgaspipeline Nord Stream 2 lang und seit vorigem September fertig verlegt. Sie führt von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Lubmin am Greifswalder Bodden. Seit einigen Wochen sind beide parallel verlegten Röhren mit Gas gefüllt und laut dem Pipeline-Erbauer Nord Stream 2 AG betriebsbereit. Fehlt nur noch ein offizieller Akt, nämlich die Zertifizierung des Transportnetzbetreibers durch die Bundesnetzagentur. Die Nord Stream 2 AG mit Sitz im schweizerischen Zug hatte die Bestätigung als unabhängige Netzbetreiberin beantragt. Doch die Bundesbehörde setzte das Verfahren im November aus, und zwar mit der Auflage, dafür zu sorgen, dass der Betrieb der neuen Leitung und der Vertrieb des durchgeleiteten Gases getrennt erfolgen. Zudem müsse der Transportnetzbetreiber ein Unternehmen nach deutschem Recht sein. Die Frist dafür läuft Ende Januar aus. Was die Trennung von Netzbetrieb und Gasvertrieb angeht, so verweist die Bundesbehörde auf die EU-Gasrichtlinie. Die war novelliert worden, nachdem die Nord Stream 2 AG die Genehmigungen für den Pipelinebau erhalten und beinahe 10 Milliarden Euro in den Bau investiert hatte. Das Problem: Der Gaslieferant ist mit Gazprom ausgerechnet jener russische Energiekonzern, der auch der einzige Gesellschafter der Nord Stream 2 AG ist. Oder anders gesagt, die Nord Stream 2 AG ist ein Tochterunternehmen von Gazprom. Nun wurde mit der Gastransportgesellschaft Gas for Europe GmbH immerhin das für eine Zertifizierung nötige Unternehmen gegründet. Dessen Sitz wird mit Schwerin die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern sein, dessen SPD-geführte Landesregierung sich seit je massiv für die Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline einsetzt. Die Gas for Europe GmbH soll Eigentümerin und Betreiberin des 54 Kilometer langen Pipeline-Teilstückes werden, das durch die deutschen Territorialgewässer führt. Dazu kommt die Gasempfangsstation in Lubmin im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zum Geschäftsführer soll Reinhard Ontit bestellt werden, der im Management verschiedener Energieunternehmen tätig gewesen sei, heißt es in einer Mitteilung. Nun ist die Bundesnetzagentur wieder am Zug. Sie muss prüfen, ob das Zertifizierungsverfahren unter diesen Umständen fortgesetzt werden kann.
Silke Hasselmann aus Schwerin. Die Deutsche Bank hat turbulente Zeiten hinter sich und vor allem einen radikalen Umbau. Der scheint sich jetzt wohlmöglich auszuzahlen. Vorstandschef Christian Sewing konnte heute jedenfalls erstmals wieder einen Milliardengewinn präsentieren. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
3,4 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, 2,5 Milliarden Euro nach Steuern. Das ist nach langen Jahren der Krise das beste Ergebnis, das die Deutsche Bank seit 2011 erzielt hat. Entsprechend stolz zeigte sich deren Chef Christian Sewing heute Morgen bei der Vorlage der Zahlen.
Der höchste Gewinn seit einem Jahrzehnt ist aus meiner Sicht etwas Besonderes, weil wir ihn unter ganz anderen Prämissen erzielt haben als eben noch vor 10 Jahren. Wir haben unser Geschäft auf unsere Stärken fokussiert und sind aus anderen Bereichen ausgestiegen, allen voran dem Aktienhandel. Damit haben wir bewusst auf mehr als 2 Milliarden Euro Erträge verzichtet. Wir sind heute ausgewogener aufgestellt und stehen auf 4 starken Säulen, die einen klaren Fokus auf unsere Kunden haben.
Nach 5 Verlustjahren in Folge hatte die Bank 2020 unter dem Strich wieder einen Gewinn von 113 Millionen Euro erzielt. Nun aber sei das Institut wieder nachhaltig zurück in der Gewinnzone und auf Wachstumskurs, sagte Sewing.
Der Auftakt ins erste Quartal verstärkt meine Zuversicht, dass wir diese Position auch zu nutzen wissen. Die ersten Wochen sind bereits sehr gut gelaufen und die Terminkalender unserer Kundenberater sind voll.
Ein Teil des guten Ergebnisses ist auch auf die geringere Risikovorsorge zurückzuführen. Hier stellte die Bank nur noch 515 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurück. Das waren gut 70% weniger als 2020. Allerdings erzielten alle 4 Geschäftsbereiche der Kernbank positive Ergebnisse, also die Unternehmensbank, die Privatkundenbank, die Vermögensverwaltung und die Investmentbank. Die steuerte vor allem über den Handel mit Anleihen und Währungen 3,7 Milliarden Euro zum Vorsteuergewinn bei. Das war der dickste Batzen. An diesem guten Geschäft sollen die Aktionäre teilhaben. Für 2021 erhalten die Aktionäre eine Dividende von 20 Cent je Aktie. Teilhaben werden aber auch die Mitarbeiter, vor allem die der Investmentbank, denn man wolle die variable Vergütung, die Boni also, weiter erhöhen, sagte Sewing.
Ich weiß, dass diese Entscheidung wieder Schlagzeilen provozieren wird. Aber wir haben immer gesagt, dass wir marktgerecht entlohnen werden. Wir sehen den immer intensiveren Kampf um Talente und die Gehaltsentwicklung in der Branche durchaus mit Sorge. Aber klar ist auch, dass wir uns diesem Wettbewerb nicht entziehen können oder wollen, da auch wir die besten Talente in unserer Bank haben und halten möchten.
Und die Deutsche Bank will weiter Kosten senken. Da hatte sie zuletzt zugunsten des Wachstums etwas auf die Bremse getreten. So lag die Zahl der Vollzeitstellen Ende 2021 bei knapp 83.000, fast 8.000 weniger als zu Beginn des Umbaus 2019. Doch man werde auch in den kommenden Jahren weiter Stellen abbauen müssen. Die Kosten will man jedenfalls schon im ersten Quartal weiter senken, um 450 Millionen Euro.
Brigitte Scholtes über die aktuellen Zahlen der Deutschen Bank. Für China ist die Sache ganz klar. Taiwan, das ist ihr Staatsgebiet, eine abtrünnige Provinz. Und Staaten, die mit Taiwan Beziehungen pflegen, die müssen sehr aufpassen, was sie tun und sagen. Sonst gibt es schnell Ärger mit Peking. Das muss zurzeit auch Litauen sehr bitter in Form einer Handelsblockade erleben. Jetzt schaltet die EU im Streit die Welthandelsorganisation WTO ein. Stefan Überbach berichtet.
Seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres geht China massiv gegen Litauen vor. Das EU-Land wurde von der chinesischen Zollliste gestrichen, was einen Handelsaustausch praktisch unmöglich macht. Die Exporte aus Litauen nach China sind inzwischen um mehr als 90% eingebrochen. Besonders betroffen sind die Bereiche Pharmaprodukte, Laser, Elektrogeräte und Lebensmittel. Valdis Dombrovskis, der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, hält die Maßnahmen eindeutig für illegal und diskriminierend.
Chinese companies are canceling orders from Lithuania.
Chinesische Firmen stornieren ihre Aufträge. Peking hält Exporte in das EU-Land zurück und droht internationalen Konzernen mit Einfuhrbeschränkungen, sollten diese Bauteile aus litauischer Produktion verwenden. Nach Ansicht der EU-Kommission bricht Peking damit internationale Handelsregeln. Weil Gespräche mit China bisher keine Fortschritte gebracht haben, leitet die Brüsseler Behörde jetzt ein Verfahren bei der Welthandelsorganisation ein. Gleichzeitig soll weiter versucht werden, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen. Das chinesische Vorgehen gegen Litauen ist eine Bedrohung für den EU-Binnenmarkt. Die Maßnahmen stören den innereuropäischen Handel und die europäischen Lieferketten und sie sind auch eine Belastung für Europas Industrie. Hintergrund des Streits: Die litauische Regierung hatte Taiwan die Eröffnung einer eigenen Vertretung erlaubt. China betrachtet Taiwan aber als abtrünnige Provinz und will den Inselstaat international isolieren. Zuletzt hatte Peking den litauischen Botschafter ausgewiesen und seinen eigenen Vertreter aus Vilnius abgezogen. Die chinesische Führung weist die Vorwürfe der Europäischen Union entschieden zurück. Es gehe um eine rein politische Auseinandersetzung, nicht um eine wirtschaftliche. Litauen sollte wieder auf den, so wörtlich, richtigen Weg zurückkehren und am sogenannten Ein-China-Prinzip festhalten, wonach Taiwan und China zusammengehören.
Stefan Überbach zum Handelsstreit zwischen China und Litauen. In der Metallindustrie, da ist die Stimmung gerade, ich sag mal, eher durchwachsen. Da ist die Werftenkrise, das Ringen um einen Umbau des Airbus-Konzerns und die Automobilindustrie, tja, die muss sich ebenfalls gerade auf einen massiven Wandel hin zur Elektromobilität einstellen, der viele, viele Arbeitsplätze kosten könnte. Schwierige Vorzeichen für die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie, die im September startet. Die Gewerkschaft IG Metall hat heute schon mal ihren Ausblick auf ein schwieriges Jahr geworfen. Mischa Erhardt.
Trotz der Probleme, die die Pandemie für Betriebe und Beschäftigte mit sich bringt, gibt sich die IG Metall optimistisch und kämpferisch. Im Herbst nämlich steht eine neue Tarifrunde für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie an.
Die Erwartungen unserer Mitglieder sind klar. Steigende Reallöhne, die im Geldbeutel unserer Kolleginnen und Kollegen ankommen.
So IG Metall-Chef Jörg Hofmann. Zwar gibt die Gewerkschaft noch keine konkrete Zahl an, mit der sie in die Verhandlungen ab September einsteigen will. Ein Abschluss müsste dann aber über der voraussichtlichen Inflation liegen, wenn die Reallöhne steigen sollen. Das Problem einer möglichen Lohnpreisspirale, bei der sich Inflation und Lohnsteigerungen in die Höhe schrauben, sieht Jörg Hofmann nicht. Die Gewerkschaft umtreibt eher die Sorge, dass viele Arbeitsplätze im Zuge der ökologischen und digitalen Transformation verloren gehen könnten. IG Metall-Vizechefin Christiane Benner.
Das große Thema ist, wie kann in der Transformation sichere und gute Arbeit für die Beschäftigten gewährleistet werden? Nachhaltigkeit bedeutet in unserem Organisationsbereich zum Beispiel den Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotor oder auch auf grünen Stahl. Und das betrifft Hunderttausende von Beschäftigten.
Vor allem in vielen kleineren und mittelgroßen Betrieben sieht die Gewerkschaft noch erheblichen Nachholbedarf, was Strategien und Konzepte für die Zukunft angeht. Von Unternehmen und der Bundesregierung fordert der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann ausreichende Subventionen oder Investitionen an den hiesigen Industriestandorten.
Stellen im großen Stil abzubauen, Produktion ins billige Ausland zu verlagern, ist strategisch kurzsichtig und unternehmerisch verantwortungslos. Und wir erwarten auch von der Politik, dass Subventionen, Unternehmensbeihilfen bei der Transformation zwingend an Investitionen an den Standorten gekoppelt werden, wo Beschäftigungsabbau droht.
Als Rezept für eine sozial und ökologisch gelingende Umwandlung von Wirtschaft und Betrieben sieht Christiane Benner dabei die Mitbestimmung der Beschäftigten als ein zentrales Element, auch über die einzelnen Betriebe hinaus.
Mitbestimmung leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag, um unser demokratisches System zu stabilisieren. Die sogenannte Leipziger Autoritarismusstudie und viele weitere Untersuchungen belegen den Zusammenhang von positiv erlebter, erfahrener Mitbestimmung im Betrieb und einer grundsätzlich positiveren Einstellung zum demokratischen System. Starke Demokratie im Betrieb führt zu starker Demokratie in der Gesellschaft.
Mit der Aussicht auf die anstehenden Themen für die Gewerkschaft und dem Ziel von Reallohnerhöhungen schließlich will die IG Metall wohl auch dem Mitgliederschwund im vergangenen Jahr entgegenwirken. Denn da ist die Zahl der in der IG Metall organisierten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen um 2,1% zurückgegangen. Allerdings ging im selben Zeitraum in der Metall- und Elektroindustrie die Anzahl der Arbeitsplätze mit 2,4% noch deutlicher zurück.
Der Beitrag von Mischa Erhardt. Bring dein Geld auf die Bank, Junge, da bringt es Zinsen. Und wenn du fleißig sparst, dann kannst du dir im Alter auch was leisten. Das habe ich noch in der Schule gelernt. Doch in Zeiten von Nullzinsen, da müssen sich Sparer und Anleger umstellen. Was die aktuelle Situation für Privatanleger bedeutet, dazu der Beitrag von Konstantin Röse.
0% Zinsen auf dem Sparbuch. Viele Sparerinnen und Sparer in Deutschland haben sich daran schmerzhaft gewöhnt. Verantwortlich dafür ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Der Plan der Notenbank, seit einigen Jahren mit Nullzinsen und milliardenschweren Anleihekaufprogrammen die Wirtschaft im Euroraum ankurbeln, sagt Chefvolkswirt David Kohl von der Privatbank Julius Bär.
Das bedeutet eben, dass in den Markt nicht nur das Geld günstig gemacht wird, sondern dass auch viel Geld zur Verfügung gestellt wird. Und damit man ermöglichen möchte, dass eben die Wirtschaft noch mal stärker stimuliert werden kann.
Genau diese Geldschwemme hat Unternehmen sehr geholfen. Sie können sich günstig Geld leihen und investieren. Verbraucher haben ebenfalls profitiert, beispielsweise durch günstige Kredite für den Hausbau. Geholfen haben die Anleihekaufprogramme auch Staaten wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Denn sie haben sich frisches Geld für Corona-Hilfspakete vom Anleihemarkt geholt, erklärt Daniel Lenz, Analyst der DZ Bank.
Sowohl in der Eurozone als auch in den USA wurden jeweils sehr viel Staatsanleihen gekauft. Und wenn natürlich die Nachfrage hoch ist nach Staatsanleihen, dann steigt der Kurs, umgekehrt die Rendite fällt und wir haben eben sehr niedrige Zinsen.
Genau dieser Effekt hat dazu geführt, dass die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe in den letzten Jahren sogar negativ war. Ein Anleger musste dem Staat also zusätzlich noch Geld geben, damit er eine Anleihe kaufen kann. Und der deutsche Staat beschaffte sich Geld quasi zum Nulltarif oder verdiente sogar noch damit. Aber es tut sich etwas. Zeitweise schwappte die Rendite der Bundesanleihe wieder in den positiven Bereich, weil die steigende Inflation hierzulande und in den USA Sorge bereitet und jetzt zumindest in den USA bekämpft wird durch einen Kurswechsel. Die US-Notenbank Fed kündigte an, bereits im März die Leitzinsen zu erhöhen. Und das hat Folgen, sagt Daniel Lenz von der DZ Bank.
Mit steigenden Leitzinsen gehen natürlich auch die Renditen am Anleihemarkt insgesamt nach oben. Das können wir in den USA schon sehen. Und auf Europa strahlt das natürlich immer auch ein wenig aus.
Die Zinswende in den USA bewegt jedenfalls die Kurse. Denn wenn Anleiherenditen steigen, werden sie auch für Anleger wieder attraktiver. Werden jetzt auch deutsche Anleihen attraktiver? Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Wenn ich sage, ich habe einen gewissen Anstieg in der Verzinsung für 10-jährige Bundesanleihen, dann muss ich mich auch mal fragen, okay, welche Inflationsrate muss ich dem gegenüberstellen? Und am Ende des Tages ist das, was ich rausbekomme nach Inflation, immer noch ein negativer Ertrag.
Das heißt, die aktuell hohe Inflation frisst eine kleine Rendite auf. Deshalb sind Staatsanleihen aktuell jedenfalls für viele Privatanleger noch unattraktiv. Angesichts steigender Inflation kommen europäische Währungshüter zunehmend unter Druck. Noch schließt EZB-Chefin Christine Lagarde steigende Leitzinsen in Europa aus. Die EZB müsse geldpolitisch nicht so aggressiv vorgehen, wie es die US-Notenbank Fed voraussichtlich tun werde, so Lagarde. Immerhin, die Anleihekäufe fährt die EZB langsam zurück. Doch den Berg von aktuell über 3 Billionen Euro an über Jahre laufenden Anleihen wird sie nur langsam abtragen können.
Der Beitrag von Konstantin Röse. Eigentlich sind es gerade schwierige Zeiten für Unternehmen und Volkswirtschaften, sollte man meinen. Corona-Pandemie, steigende Inflationszahlen und in vielen Bereichen auch noch Lieferengpässe. Doch die Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen, zumindest die amerikanische Wirtschaft brummt zurzeit trotzdem gerade ganz ordentlich. Aus Washington, Florian Mayer.
Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist nach vorläufigen Daten des Handelsministeriums im letzten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 6,9% gewachsen. Betrachtet auf das gesamte Jahr 2021 beträgt das Wirtschaftswachstum 5,7% und entspricht damit den Erwartungen des Finanzministeriums und der Notenbank Federal Reserve. 2020 war die US-Wirtschaft noch um 3,4% eingebrochen. Einen noch stärkeren Wirtschaftsaufschwung erlebten die USA nach einer Rezession, zuletzt 1984. Als Grund für den Aufschwung nennt das Handelsministerium vor allem die Nachholeffekte, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Verbraucher hätten im vergangenen Jahr wesentlich mehr Geld in Waren wie Kleidung, Schuhe, Fahrzeuge, Videospiele und Spielzeug sowie in zahlreiche Dienstleistungen investiert. Händler und Firmen hätten aufgrund der gestiegenen Nachfrage zudem ihre Lagerbestände aufgefüllt und den Export vorangetrieben. Das Bruttoinlandsprodukt stieg damit auf etwa 22,9 Billionen US-Dollar. Die positive Entwicklung der US-Wirtschaft könnte sich auch bald auf die gestiegenen Preise auswirken. Notenbankchef Jerome Powell hatte bereits gestern angedeutet, dass der Leitzins im März womöglich erhöht werden könnte.
Florian Mayer zu den aktuellen US-Konjunkturzahlen. Und es ist schon wieder kurz vor 5:30. Zeit für den Blick auf die Finanzmärkte. Dieses Mal mit unserem Börsenreporter Klaus-Rainer Jackisch. Herr Jackisch, wir haben es gerade gehört, es gibt reichlich gute Konjunkturdaten aus den USA. Beflügelt das die Börse oder knabbern die Anleger immer noch ein wenig an der Ankündigung der Zentralbank, dass dann demnächst doch die Zinsen steigen sollen?
Nun, die Anleger, sie knabbern weiterhin an dieser Entscheidung, die ja in der Tat eine Zinswende mit sich bringt und die sicherlich auch eine Zeitenwende für die Aktienmärkte mit sich bringt. Und wenn die Konjunktur nur noch so stark und brummt, ist das eher natürlich nochmal Wasser auf die Mühlen in diese Richtung. Aber wie so oft an der Börse versucht man natürlich auch immer, sich gegen den Strom zu stemmen. Und genau das kann man am Nachmittag sehen. Der Dow Jones Index jedenfalls ist wieder in der Pluszone mit einem Plus von 1,6%. Auch die Nasdaq-Börse legt um rund 1% zu. Das heißt, Anleger nutzen die Schnäppchen und sie steigen wieder ein.
Schnäppchenzeit. Wie hat sich denn heute der DAX so entwickelt?
Ja, da sieht man eine ähnliche Entwicklung. Heute Morgen gab es natürlich noch heftige Reaktionen und kräftige Minuszeichen. Aber auch der DAX hat sich erholt im Laufe des Tages, steht jetzt bei 15.527 Punkten. Das sind rund 68 mehr als gestern.
Die Deutsche Bank hat ja auch sehr gute Zahlen veröffentlicht. Profitieren davon auch andere deutsche Banken oder ist das nur auf die Deutsche Bank begrenzt?
Also das ist schon so, dass das natürlich spiegelt sich überall und auch andere Banken mitgezogen werden, die Commerzbank zum Beispiel. Aber insgesamt ist natürlich diese Entwicklung bei der Deutschen Bank schon etwas Besonderes und ein Einzelfall. Das erste Mal seit 10 Jahren sozusagen wieder ein richtiger, kräftiger Gewinn. Man hat hier sehr viele Vorschusslorbeeren heute an Christian Sewing verteilt, den Vorstandsvorsitzenden, ein Plus von rund 4,6%. Rund 12 Euro kostet die Aktie, aber im Vergleich zu den Hochzeiten von rund 91% ist also noch viel Aufholpotenzial.
Die Bankenwerte im Plus, der Aktienkurs von SAP ist heute allerdings deutlich im Minus. Was steckt denn da dahinter?
Ja, SAP möchte ein Fintech kaufen, also sich jetzt auch in den Finanzierungsbranche mit hineinarbeiten. Taulia heißt das Unternehmen, in den USA sitzt. Es kostet knapp 1 Milliarde US-Dollar. Viele Anleger sind da sehr skeptisch, die Aktie mit minus 5,7%.
Und zum Schluss noch die Frage nach Eurokurs, Staatsanleihen und dem Goldpreis.
Der Eurokurs fällt auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Das liegt natürlich auch an der Zinsentscheidung in den USA, die den Dollar nach oben treibt. Aktuell kostet der Euro 1,1135 Dollar Anleihen. Da ist die Umlaufrendite etwas gestiegen auf minus 0,18%. Und beim Gold kostet die Feinunze aktuell 1.796 US-Dollar. Das sind 26 Dollar weniger als gestern.
Klaus-Rainer Jackisch, vielen Dank für diese Einordnung nach Frankfurt. Damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Hier meldet sich gleich Maya Elmenreich mit Kultur heute nach den Nachrichten wieder. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.